Wie ist es für die Bundeswehr im Einsatz zu sein?
Ein großes Abenteuer mit großer Verantwortung, mit Höhen und Tiefen. Ein absolut prägendes Erlebnis. Ja, ich bin Hauptmann Ben, bin 44 Jahre alt, wohne in der Nähe von Schwandorf, bin Offizier bei der Bundeswehr und bin eingesetzt aktuell im Panzergrenadierbataillon 122 in Oberviechtach und da als IT-Offizier Leiter der IT-Abteilung quasi.
Und mein Name ist Sebastian Böhm und ich freue mich sehr, dass du hier bist und jetzt erstmal gleich mal schon zum Einstieg eine kleine Beichte. Also wir kennen uns privat ganz gut, deswegen werden wir uns auf jeden Fall duzen, weil es käme uns ein bisschen doof vor.
Ja, oder richtig.
Ein bisschen komisch.
Genau, absolut.
Und also ich hoffe ja, dass es für mich ein kleiner Vorteil ist, dass wir uns kennen, dass ich vielleicht dann die ein oder andere Information noch mehr rausquetschen kann, aber auch schon mal als Hinweis, es kann sein, dass du vielleicht mal sagen musst, da kann ich nicht drüber sprechen, weil da geht es dann irgendwie um sicherheitstechnische Aspekte, das respektieren wir dann natürlich, weil wir wollen natürlich auch, dass keinem was passiert im Auslandseinsatz. Und man hat schon gemerkt, es gibt schon irgendwie auch ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, weil du hast dich nur als Hauptmann Ben vorgestellt, das hat ja auch einen Hintergrund.
Ja, letztendlich geht es tatsächlich darum, ich sag mal, die Sicherheitslage in Europa hat sich natürlich durch diverse Ereignisse nochmal verändert und bei uns geht es natürlich auch darum, letztendlich auch die Familien und die Angehörigen sowie natürlich auch andere Bundeswehrangehörige zu schützen und deswegen machen wir es in der Bundeswehr im Allgemeinen so, dass wir bei solchen Terminen nur mit dem Vornamen arbeiten, den Dienstgrad und meiner Aufgabe und den Familiennamen einfach rauslassen.
Du warst bisher zweimal in Afghanistan im Einsatz, in Litauen und in Mali.
Ja, genau, das ist richtig so.
Wie war das da? Also wollen wir vielleicht einfach mal mit Afghanistan starten, weil wenn ich richtig informiert bin, war das glaube ich dein allererster Einsatz, Auslandseinsatz.
Ja, ist richtig. Ich würd allerdings ganz gerne am Anfang nochmal kurz was feststellen oder festhalten hier, um das auch für, ich sag mal, deine Zuhörer letztendlich klar zu machen. Das, was ich erlebt habe in den Einsätzen, kann man nicht vergleichen mit dem, was aktuell zum Beispiel jetzt in der Ukraine passiert. Also die Einsätze, in denen ich war, letztendlich waren das sogenannte asymmetrische Konflikte. Das heißt, ein staatlicher Akteur kämpft letztendlich gegen irreguläre Kräfte, Aufständische. Und das ist ja das, was in der Ukraine passiert. Da kämpft ja ein Staat gegen einen anderen Staat, ein sogenannter symmetrischer Konflikt. Und das andere, was ich gerne am Anfang noch festhalten würde, ist, wie man einen Einsatz erlebt, ist ein unglaublich individuelle Sache. Das erlebt jeder für sich komplett anders. Jede Situation erlebt jeder komplett anders, weil es natürlich auch abhängt davon, was mache ich im Einsatz, was ist mein Auftrag da, wann war ich da und so weiter. Also das ist sehr individuell und das möchte ich nur ganz, ganz wichtig am Anfang hier mal sagen.
Da werden wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil es gibt, das habe ich jetzt auch in der Recherche gelernt, Krieg ist nicht gleich Krieg. Also es gibt, ich glaube, dass die Bundeswehr ja das benennt in der Ukraine, es ist ein Krieg. Und ein Afghanistan-Einsatz ist aber ganz was anderes. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein,
gerne, dass
wir da einfach ein bisschen differenzieren können. Zurück zur Frage, Afghanistan. Wie alt warst du da und wie ging das da einfach
jetzt
für dich los?
Muss ich kurz überlegen. Da war ich, das erste Mal war ich 28 Jahre alt. Genau, als ich davon erfahren habe, war ich noch 27 Jahre, weil in der Regel ist es schon so, dass man gut ein Jahr im Voraus eigentlich erfährt, dass es in den Einsatz geht, dass zum Beispiel die Einheit, die Kompanie oder das Bataillon oder wer auch immer dann in den Einsatz verlegen wird. Das ist eine so eine Einplanung. Man kann sich also dann durchaus schon darauf vorbereiten, weil natürlich auch an die Einsatzvorbereitung auch Ausbildungsabschnitte, Extra-Trainings und so weiter gebunden sind. Und ja, natürlich ist es, wenn man das erste Mal hört, okay, es geht jetzt in Einsatz, es wird also ernst in Anführungszeichen, ist natürlich ein sehr bedeutsamer Moment einfach, weil man zum einen natürlich aufgeregt ist, was passiert jetzt alles, was kommt alles auf einen zu. Zum anderen ist es halt auch das, wofür wir Soldaten ja letztendlich eigentlich auch da sind. Weil nur um jetzt die ganze Zeit auf dem Übungsplatz zu stehen und zu üben, das ist Teil unserer Aufgabe natürlich, um uns auch weiterzubilden, um uns fit zu halten, um uns in Übung zu halten. Aber natürlich geht es am Ende darum, dass wir das, was wir können müssen, dann auch in die Tat umsetzen können. Und das ist letztendlich dann zum Beispiel ein mandatierter Einsatz.
Dieses ganze Afghanistan-Thema, das war ja damals riesengroß, also Tagesschau und so weiter, alle haben darüber berichtet. Fühlt man sich dann auch irgendwie so, als wäre man ein Teil der Zeitgeschichte? Also so, ich bin da jetzt einfach mittendrin.
Ja, das ist, ich glaube, man ist da sehr, also man fühlt sich erstmal als ein sehr kleines Zahnrad des Ganzen. Man ist natürlich Teil davon. Es ist natürlich spannend, dann auch das, was man, wie du schon gesagt hast, eben in den Nachrichten hört, auf einmal dann zukünftig dann irgendwann auch live erleben wird, auch in echt sieht, mal wirklich auch, ja, es ist ja mehr als nur ein Videobild, es ist dann auch wirklich spüren, es ist die Hitze, die klimatischen Bedingungen, es sind tatsächlich auch ganz banale Dinge wie Gerüche, wie ganz persönliche Erlebnisse dann auch, und das dann mal in echt zu erleben, beziehungsweise sich darauf vorzubereiten, das zu erleben, das ist natürlich ein ganz spannender Moment, auf jeden Fall.
Was war deine Aufgabe in Afghanistan?
Ja, in Afghanistan tatsächlich was ganz anderes, als ich jetzt mache. Ich habe gesagt, mittlerweile bin ich so im Bereich IT unterwegs. Damals war ich noch bei einer anderen Truppengattung, sprich in der Bundeswehr. Gibt es ja verschiedene Truppengattungen, jeder hat einen anderen Auftrag. Damals hieß sie noch operative Information, Truppe für operative Information. Unser Auftrag war letztendlich, die Zivilbevölkerung in Afghanistan davon zu überzeugen, dass wir, also sprich ISAF, dass wir die Guten sind und die Aufständischen die Bösen sind, um es mal banal darzustellen. Das haben wir, jetzt konkret ich in meinem Fall, gemacht, in erster Linie durch sogenannte Direktkommunikation, also das direkte Gespräch, wobei ich nicht die Sprache gelernt habe, wir haben einen Übersetzer dabei gehabt. Aber wir haben halt versucht, im direkten Gespräch die afghanische Bevölkerung in dem Gebiet, wo wir zuständig waren, davon zu überzeugen, dass wir die Guten sind.
Heißt aber für mich auch, dass du direkt einfach in Dörfer reingegangen bist und dann den Kontakt zur Bevölkerung gesucht hast, was aber auch immer wieder Gefahren birgt, weil man weiß ja auch nicht, also da könnten ja auch Taliban sich verschanzen oder verstecken oder einfach auch leben in diesem Dorf.
Ja, zwangsweise mussten wir natürlich in die Bevölkerung, wir hatten zwar auch ein Auto mit einem großen Lautsprecher drauf, mit dem wir auch über große Distanz theoretisch jemanden informieren können oder halt versuchen hätten zu beeinflussen, aber das wurde nur in ganz, ganz wenigen Fällen und bestimmten Situationen angewendet. Wie du schon sagst, richtig ist, wir müssten in die Dörfer, in die breite Fläche, um da eben mit der Zivilbevölkerung zu sprechen, mit den Dorfbewohnern und so weiter. Und das halt möglichst auch immer mit wenig Soldaten, also so klein wie möglich, um erstens mal auch nicht großartig aufzufallen. Und natürlich ist es immer ein Unterschied, ob ich jetzt mit 30, 40, 50 Mann und 10 Autos ankomme oder halt nur mit 2 Autos und 5 Mann, weil man auch gleich ganz anders wirkt. Wenn natürlich jetzt hier 50, 60 Mann mit voller Montur, Helm und Weste und Waffe in einem Dorf ankommen, dann ist es halt eine andere Empfindung für die Dorfbevölkerung vielleicht, als wenn jetzt wir zu viert ankommen und dann im kleinen Rahmen dann mit den Verantwortlichen im Dorf sprechen.
Was es am Ende eigentlich noch riskanter macht, oder?
Ja, natürlich. Es ist, umso kleiner die, ich sag mal, die Einheit ist, umso angreifbarer ist man natürlich auch. Hat aber natürlich auch auf der anderen Seite den Vorteil, man ist auch unauffälliger. Also es ist immer ein Für und Wider, hin und her. Aber ich sag mal, das Thema Risiko ist natürlich, ich meine, nicht ohne Grund sind wir dann in solchen Ländern, wo es Konflikte gibt. Nicht ohne Grund werden wir ausgebildet und nicht ohne Grund laufen wir da auch mit Weste, Waffe und Helm und gepanzerten Fahrzeugen durch die Gegend.
Du hast ja dann bestimmt mit Taliban auch gesprochen. Also du wirst ja dann sicher wahrscheinlich auch.
Ich kann es nicht ausschließen. Ich bin mir nicht, also wir haben nie bewusst jetzt tatsächlich mit in Anführungszeichen dem Feind gesprochen. Also dass wir jetzt gesagt hätten, okay, wir suchen gezielt das Gespräch mit den Taliban. Ja, das bin ich ganz theoretisch, über Lautsprecher haben wir das schon gemacht. Wir haben sie auch über Lautsprecher dann auch mal Richtung Taliban Informationen gegeben, sage ich mal. Aber grundsätzlich so das direkte Gespräch, dass wenn sowas gemacht wurde, dann wurde das tatsächlich auf anderen, ich sag mal, eher nachrichtendienstlichen Ebenen gemacht. Aber jetzt auf meiner Ebene, es kann natürlich sein, dass ich unbewusst mit dem Taliban gesprochen habe. Hin und wieder hat man mal so das Gefühl gehabt, dass da vielleicht auch einer dabei war, aber das war nie unser Ziel, dass wir das bewusst machen, weil das auch in dem Fall tatsächlich nicht unser Auftrag war.
Wie wurdest du begrüßt oder wie kam das an bei der Bevölkerung? Also es gibt ja immer die Szenen, dass man dann, die man aus dem Fernsehen natürlich auch kennt, es werden irgendwie Armeen als Befreier gefeiert oder eben halt auch nicht. Wie war da die Situation?
Komplett unterschiedlich. Also das hängt tatsächlich auch davon ab, wo man, in welcher Region man unterwegs war, weil es eben einfach Regionen gab, wo die Zivilbevölkerung aufgrund ihrer kulturellen Backgrounds vielleicht den Taliban ein bisschen eher zugewendet war als jetzt vor allem westlichen Mächten und westlichen Kräften. Aber es war teils, teils. Also wirklich, ich hab Momente erlebt, wo man wirklich gemerkt hat, okay, die wollen uns jetzt eigentlich nicht hier haben, Wobei das oftmals aber auch der Fall war, dass sie einfach Angst davor hat, mit uns zu sprechen, weil sie daraufhin dann befürchtet haben, dass die Taliban dann quasi Rache in Anführungszeichen an ihnen üben würden. Aber ich habe auch viele Momente gehabt, wo ich wirklich in Dörfer kam, wo wir freudig begrüßt wurden. Ich bin spontan zu Hochzeiten eingeladen worden. Ich war spontan auf diversen Feiern dann in den Dörfern. Das ging 2008, also meinem ersten Einsatz, da ging das noch einigermaßen, dass man auch solche Einladungen annehmen konnte. Hat sich dann leider aber auch spätestens dann mit dem nächsten Einsatz ein bisschen verändert, weil sich auch die Sicherheitslage einfach verändert hatte.
Wann warst du das zweite Mal in Afghanistan? Das
zweite Mal war dann 2 Jahre später. Gleicher Ort, gleicher Auftrag, also alles war identisch. Ich habe quasi, witzig war auch tatsächlich, das als kleiner Einwurf, an dem Tag, als ich dann das zweite Mal in Afghanistan aufgeschlagen bin, in Kunduz, bin ich dann aus dem Airfield, also vom Flughafen quasi abgeholt worden. Da wird man ins Lager, das direkt daneben war, gebracht. Und dann bin ich da in unserem Bereich, wo unser Büro ist, unser Arbeitsbereich. Und wir waren immer schon ein belgisches Team und ein deutsches Team zusammen, die den gleichen Auftrag hatten. Wir haben auch gemeinsam die Aufgabe da wahrgenommen. Und ich stand noch so da, habe mich gerade erst wieder orientiert, weil es ja trotzdem wieder eine andere Umgebung ist. Und plötzlich stürmte aus dem belgischen Büro einer raus und schrie nur, I know this voice. Und es war halt jemand, den ich quasi vor 2 Jahren damals schon direkt, der auch zur gleichen Zeit wie ich damals in Afghanistan war. Das war natürlich ein sehr schöner Moment, einfach alte Gesichter wiederzusehen. Das war natürlich toll.
Aber wie hat sich dann Afghanistan verändert?
Ja, leider zum Negativen, also die Bedrohungslage insgesamt, gerade in der Region, in der wir unterwegs waren, also sprich im Verantwortungsbereich Kunduz, ist leider schlechter geworden. Kampfhandlungen und Gefechte haben einfach an Intensität gewonnen. Das, was wir 2008 damals noch so als Hauptbedrohung hatten, waren ja hier und da Sprengfallen, vor allem aber tatsächlich der Raketenbeschuss des Lagers. Das war damals sehr massiv. Das hat Der Raketenbeschuss gab es zwar immer noch, der hat aber nachgelassen tatsächlich, aber wir hatten eine deutliche Erhöhung an IEDs, also sprich Sprengfallen. Wir hatten eine deutliche Erhöhung an Selbstmordattentätern und eben auch an tatsächlichen Gefechtshandlungen dann. Und das hat natürlich meinen Job dann auch deutlich erschwert, weil wir halt nicht mehr einfach so in die Dörfer gehen konnten und nicht mehr einfach so mit der Bevölkerung reden konnten, sondern halt immer letztendlich auch eine Komponente dabei haben mussten, die uns absichert, die uns schützt. Und quasi erstmal den Rahmen schafft, dass wir diese Gespräche überhaupt führen können. Und das macht natürlich meinen Job dann, oder meinen Job von damals hat das natürlich unglaublich schwer gemacht, dann halt vertrauensvoll mit der Bevölkerung zu reden.
Es war auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Einsatz, das sieht man auch an den Zahlen. Es sind 59 Soldatinnen und Soldaten gestorben während des Afghanistan-Einsatzes, also dem gesamten. Wie nimmt man das dann wahr, wenn man dann vielleicht auch direkt in dem Land ist und man kennt dann vielleicht auch die Menschen?
Ja, es ist also insgesamt, ich habe das Pech gehabt von diesen 59, sind ja insgesamt, ich glaube, ein bisschen über 30 ja durch tatsächlich Gefechts- oder Kampfhandlungen oder Anschläge ums Leben gekommen. Und bei 10 von denen war ich mehr oder weniger quasi dabei, entweder dann im Rahmen, wenn dann eine Gefechtssituation war, wo schon was passiert ist, dann als Verstärkungskräfte, oder ich war halt in der gleichen Patrouille mit unterwegs. Das ist ein harter Moment, ganz klar. Gerade das erste Mal, wir hatten ja 2008 auch schon Gefallene. Das war eine sehr komische Situation, zumal ich dazugestoßen, es war ein Sprengstoffanschlag damals. Da bin ich dazugestoßen am Rahmen der Verstärkungskräfte, die dann zu der Anschlagstelle gekommen sind. Und habe da nur, zu dem Zeitpunkt wusste ich draußen auch nur, ja, es ist was passiert, ja, es gibt schwer Verletzte. Schwer verwundete Kameraden oder einen besser gesagt. Und das war dann aber erstmal draußen kein Thema mehr, weil da hat man professionell einfach nur gearbeitet. Dann muss man ja auch professionell arbeiten, da hat man nicht so viel Platz für Emotionen. Und sind dann nach etlichen Stunden dann wieder ins Lager zurückgekommen. Und ich weiß noch genau, ich bin dann zu Fuß zurück in den Bereich, wo ich auch meine Unterkunft, mein Büro hatte und hatte das eigentlich fast auch schon vergessen oder verdrängt. Und wurde auf einmal, weil ich so natürlich oder normal eigentlich oder fast mit einem Lächeln auf dem Gesicht, war jetzt der falsche Ausdruck, aber halt mit einem normalen Gesichtsausdruck durch die Gegend ging, ganz komisch angeschaut von Kameraden, weil ich aber halt einfach noch nicht wusste, dass der Kamerad, der schwer verwundet, eben auch gestorben ist, also gefallen ist letztendlich. Und das war dann, als mir das dann einer meiner Jungs gesagt hat, das war dann schon irgendwie ein komischer Moment. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Das war erstmal so ein, wow, was ist jetzt passiert? Und da hat man auch gemerkt, dass das ist natürlich jetzt in so einem Einsatz wie in Afghanistan, eine andere Nummer als jetzt in der Ukraine, da fallen leider täglich viele, viele Menschen. Und in so einem Einsatz ist das aber gerade für die Bundeswehr halt was ganz Besonderes eine absolute Ausnahmesituation. Und da stand auch erstmal alles irgendwie gefühlt. Das war tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis, sehr negativ leider. Spannend.
Wie lernt man dann damit umzugehen? Spricht man dann am Stützpunkt miteinander?
Ja, das zum einen wird man auch darauf vorbereitet, sofern man auf sowas vorbereitet werden kann. Es gibt dann natürlich, die Bundeswehr hat da im Rahmen der Einsatzvorbereitung auch diverse, ich sag mal, Ausbildungsabschnitte, wo genau solche Themen, Totenverwundung dann auch mit psychologischer, ich sag mal, Ausbildung dann, Vorausbildung dann betreut werden. Wie geht man mit sowas um? Was gibt es für Möglichkeiten? Darüber hinaus hat die Bundeswehr dann natürlich dieses, man nennt es psychosoziales Netzwerk, bestehend eben aus der Militärseelsorge, die auch in Einsätzen vorhanden ist, eben den Truppenpsychologen, die mit dabei sind. Und natürlich ist aber auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Kameradschaft an sich, was uns als Soldaten ja ganz besonders macht, und das Gespräch mit den Kameraden dann ein unglaublich wichtiger Teil des Ganzen, um das verarbeiten zu können und auch da keine bleibenden Schäden, ich sag mal, auf der Seele zu hinterlassen.
Wie teilt man das dann seinen Angehörigen mit? Weil ich kann mir vorstellen, dass das dann schon einmal eine neue Dimension auch für die dann ist, wenn dann wirklich das dann wirklich gesehen wird, okay, da können Menschen sterben.
Ja, das ist tatsächlich, ich sag mal, das, wovor man wahrscheinlich, gerade wenn man Familie hat, oder halt auch die Angehörigen zu Hause hat, wovor man am meisten Angst hat. Es ist gar nicht so, die Angst, dass einem selber was passieren kann oder eben vor Ort was passiert, sondern die Angst, was ist, wenn mir was passiert, was ist da mit meinen Angehörigen? Das ist tatsächlich ein großer Aspekt. Und ich sag mal, das wird natürlich dann in so einem Moment extrem bewusst. Natürlich auch für die Familie zu Hause. Ich sag mal, in der Regel ist es ja so, sobald in 9 von 10 Fällen hat das in den Einsätzen funktioniert, sobald die Angehörigen zu Hause in Nachrichten gehört haben, es ist etwas passiert, es ist jemand ums Leben gekommen, es ist jemand gefallen, wissen sie eigentlich schon, die eigenen Angehörigen können es nicht sein, weil es da einfach Gentleman Agreement gibt zwischen den Medien und der Bundeswehr, dass immer erst die Angehörigen informiert werden, bevor es dann in die Medien geht, in die Presse geht. Das war so, ich sag mal, so die Rückfalloption, wo dann die Angehörigen schon wussten, okay, scheiße, aber meiner war es nicht, so ungefähr. Und ja, aber worauf du eigentlich noch hinaus wolltest, dass dann natürlich das Telefonat an so einem Tag dann mit der Familie zu Hause ist natürlich ein besonderes. Also das ist, da muss auch jeder, glaube ich, selber einen Weg finden, wie man das mit den Angehörigen zu Hause bespricht. Das ist schwierig. Und man kann natürlich auch, und das weiß meine Frau auch, man kann nicht immer alles, erstmal darf man nicht alles erzählen am Telefon, weil die Leitungen auch nicht sicher sind. Und zum anderen möchte man aber auch gar nicht alles erzählen, weil es einfach Sachen sind, die auch nicht unbedingt jeder wissen muss und vor allem aber auch nicht jeder verstehen kann, wenn er nicht vor Ort dabei war.
Ihr wart in Kunduz stationiert. Wie kann ich mir da das Lagerleben, so nenne ich es jetzt einfach mal, vorstellen? Gibt es da irgendwie eine Bar, wo man sich dann zusammen abends mal auch mal hinsetzt? Oder?
Also grundsätzlich beschreiben lässt sich es am besten für jeden, der schon mal da war, mit staubig und heiß. Aber das nur quasi als klimatische Rahmenbedingung. Es ist, also tatsächlich, als ich da unten war, 2008, 2010, es war eigentlich erstaunlich komfortabel, da hatte ich damals tatsächlich nicht mit gerechnet. Wir hatten einen sehr schönen Unterkunftsbereich, das waren tatsächlich ja Holzbungalows, die geschützt waren durch eine, ich sag mal, wir nennen das Hesco Wall, das sind so Drahtkörbe gefüllt mit Sand und Stein, um quasi dann auch einen gewissen Schutz zu bieten, und mit denen sind die umringt. Da haben wir gewohnt, und genau in so einem gleichen Bungalow direkt gegenüber hatte ich auch mein Büro, das war also echt angenehm. Klimaanlage und so weiter war alles vorhanden. Das ging also alles. Und ja, also Freizeit in Anführungszeichen. Also man hat ja keine echte Freizeit im Einsatz. Man hat ja Dienstunterbrechung. Da gab es tatsächlich viele Möglichkeiten. Es gab tatsächlich auch eine sogenannte Betreuungseinrichtung, so nennt man das bei uns dann. Also sprich im Endeffekt eine Bar, ein Bistro, ein Café, wie man es nennen möchte, wo es in Afghanistan tatsächlich auch Alkohol gab. Man konnte auch sich abends 2 Bier kaufen. Es gab dann diese sogenannte 2-Dosen-Regel, die so Standard ist eigentlich bei Einsätzen. Da Da konnte man sich dann abends hinsetzen, konnte sich auch eine Tiefkühlpizza kaufen, die halt dann natürlich einem zubereitet wurde. Man musste nicht tiefgefroren essen. Konnte da auch Kicker spielen, Dart spielen, Brettspiele spielen, konnte draußen sitzen, drin sitzen. Und natürlich einer der wichtigsten Aspekte in der Freizeit im Einsatz ist der Sport. Man hat einen Kraftraum gehabt. Man hat Möglichkeit gehabt, im Lager zu laufen. Ich meine, was natürlich in der Freizeit nicht ging in Afghanistan, war mit dem Taxi mal kurz nach Kunduz Downtown zu fahren und da in die Bars zu gehen. Das ging natürlich nicht. Man war ans Lager gebunden, aber das Lager war auch groß genug, sage ich mal, dass man jetzt mal sich auch aus dem Weg gehen konnte, wenn man mal gerade allein sein wollte. Das ging auf jeden Fall auch. Und ja, es gab eigentlich genug Möglichkeiten, Dinge zu tun. Also das war ich echt gerade beim ersten Einsatz positivst überrascht.
Wie lange ist man denn eigentlich in so einem Einsatz?
Ja, ist abhängig, ich sag mal, von der Verwendung. Es hat sich auch mal tatsächlich verändert. Es waren mal, am Anfang war ich so der Standard, die 4-Monats-Rhythmus, sprich, dass pro Kalenderjahr quasi 3 Einsatzkontingente existieren. Das hat sich dann in bestimmten Bereichen, vor allem dann bei der kämpfenden Truppe, ich glaube aber auch schon von Anfang an bei der kämpfenden Truppe, auf 6 Monate eingependelt. Ich meine, andere Nationen machen da 18 Monate draus, wir machen 6 Monate, das ist also durchaus, ich sag mal, absolut machbar und auch gut planbar. Und das ist aber dann auch tatsächlich relativ flexibel, sage ich mal. Man weiß grob, okay, wann wird mein sogenanntes In-Datum sein, also wann werde ich in das Land fliegen und wann ist mein grobes Out-Datum, das kann sich aber dann absolut verschieben. Also bei mir war es auch so, gerade 2008, genau, da war es so, dass wir hatten unser Out-Datum im Dezember. Dezember ist halt bekanntlicherweise selbst in Afghanistan Winter. Da war es einfach so, dass das Wetter uns mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, weil die Verhältnisse einfach so waren, dass die Flugzeuge nicht fliegen konnten. Weil natürlich in Kunduz jetzt kein großer internationaler Flughafen ist, sondern nur ein kleines Airfield. Und es ging halt einfach nicht. Und dann hat sich halt verschoben, dass unsere Nachfolger reinkamen. Der Termin hat sich schon mal verschoben. Und das bedingt natürlich dann auch, dass wir später nach Hause fliegen können, weil wir natürlich auch eine gewisse Übergabephase brauchen, wo man quasi die Dienstgeschäfte in Anführungszeichen dann vom eigenen an den Nachfolger übergibt.
Und wir werden wahrscheinlich jetzt auch gleich merken, Einsatz ist nicht gleich Einsatz, weil du warst auch in Litauen und in Mali Ich kann mir vorstellen, dass das ganz was anderes war.
Komplett. Also das haben sie ja schon, wie ich schon angesprochen habe, meine beiden Afghanistan-Einsätze voneinander unterschieden, was eben 2008 noch viel mehr möglich war. Und es ist auch wirklich den ganzen Norden Afghanistans quasi abzufahren und meine Aufgabe nachzugehen. Das ging ja 2010 gar nicht mehr leider. Gerade Litauen war natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Nummer wieder, zumal es ja auch eine sogenannte einsatzgleiche Verpflichtung war. Das heißt, wir haben ja keinen, ich sag mal, Sicherungs- oder Stabilisierungs- oder Kampfauftrag in dem Sinne gehabt, sondern unser Auftrag war ja letztendlich, die Präsenz einfach zu zeigen, die Präsenz der NATO in Litauen zu verstärken und da zu sein, in erster Linie natürlich als diplomatisches Signal. Litauen ist nicht alleine, sondern die NATO steht fest an Litauens Seite als NATO-Mitglied. Und da war es natürlich in erster Linie dann unser Auftrag zu üben, zusammen mit den litauischen Streitkräften, für uns selbst auch zu üben im multinationalen Rahmen mit den anderen Nationen, die bei uns dabei waren, und einfach in Litauen zu sein und da quasi den Fußabdruck der NATO darzustellen. Und mein letzter Einsatz war dann Mali. Da war es wieder was ganz anderes. Mali natürlich wieder Richtung Stabilisierungsoperation. Das heißt also da tatsächlich wieder ein Konflikt im Land auch ein gewisses Bedrohungspotenzial. Da war ich allerdings diesmal von der Aufgabe her, da war ich jetzt dann schon im Bereich IT unterwegs, war da als sogenannter Informationssicherheitsbeauftragter. Das heißt, ich war für die IT-Sicherheit am Standort in Mali da zuständig und habe tatsächlich bis auf einen einzigen Tag, als ich nämlich auf der Schießbahn war, um meine Waffen anzuschießen, ganz am Anfang vom Einsatz, den gesamten Rest des Einsatzes im Lager verbracht. Was also nochmal eine ganz andere Nummer ist.
Kriegt man dann einen Lagerkoller?
Ja, die Befürchtung hatte ich zeitweise, aber der große Vorteil ist, dass das Camp da in Gao, wo ich war, das war sehr groß. Und es gab tatsächlich auch viele, also ich meine, ich hatte auch viel zu tun, von daher war ich auch nie gelangweilt oder sonst irgendwas. Habe viele spannende Bereiche gehabt, wo ich auch mal Einblicke gekriegt habe in, ich sag mal, andere Bereiche, die man sonst vielleicht nicht so reinblicken kann. Hat natürlich auch ein multinationales Umfeld gehabt, man konnte sich also auch multinational austauschen. Ja, es haben sich dann auch in der Zeit, als ich da war, gab es, ich sag mal, auch verändernde Maßnahmen. Das heißt, es wurden Dinge gerade auch im Bereich IT dramatisch umgebaut, erneuert und so weiter. Dadurch war es sehr spannend. Aber mir hat tatsächlich gefehlt, dieses Rausfahren, wie ich es halt aus meinen anderen Afghanistan einsetzen kannte, das Rausfahren, der Kontakt zur Bevölkerung, das Land kennenlernen, das war in dem Fall leider gar nicht möglich, außer abends mal, wenn man an der Lagermauer saß und mal bei einer Cola, da gab es nämlich Alkoholverbot, bei einer Cola dann saß und über die Mauer in die malische Wüste geschaut hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, also für mich hört sich das so ein bisschen so an, als hättest du dich dann freiwillig vom Rock'n'Roller, der gern rausgeht, ein bisschen zum Nerd entwickelt, der dann IT-Sachen macht.
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Man wird natürlich auch älter, das stimmt natürlich, man wird auch ruhiger, aber das hat tatsächlich jetzt, war nie mein Ansinnen. Das ist tatsächlich wirklich abhängig davon, welche Einsätze man oder welche Aufgaben man im Einsatz wahrnimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz normal als in der Aufgabe, die ich jetzt wahrnehme als der Stabsabteilungsleiter der Stabsabteilung 6, sprich als der IT-Offiz des Panzergrenadierbataillon 122 mit dem Bataillon, mit dem Verband, wie jetzt zum Beispiel in Litauen im Einsatz war, in Anführungszeichen, da war ich bei jeder Übung auch mit draußen dabei. Da ist man am Gefechtsstand und ist verantwortlich auch für den Gefechtsstand und erkundet neue Aufbauorte für Gefechtsstände. Da ist man also ganz normal wie die Truppe draußen im Grünen, im Dreck und hüpft da draußen mit rum. Also das war jetzt tatsächlich dieser eine Einsatz, den ich tatsächlich nur im Lager verbracht habe. Ja, die anderen Einsätze waren schöner, sagen wir es mal so.
Ich habe jetzt natürlich nicht umsonst Rock'n'Roller gesagt, weil ich kenne dich ja von früher und ich weiß, dass du auch immer noch, du warst früher eigentlich so ein Punkrocker, so ein bisschen, ne?
Ja,
so
wobei, Punk. Wobei es die Musik ist und nicht die ich sag mal, politische Gesinnung, aber ja.
Und hast da auch in der Nappuger Kultdisco Metropol, bist du schon so eine kleine Legende, da kennen dich schon sehr viele, da hast du das Licht und so auch gemacht, mhm. Und also du warst da schon, sagen wir mal so, ich habe dich immer mit richtig guter Punkmusik in Verbindung gebracht. Warum geht man dann zur Bundeswehr?
Ja, wie gesagt, das eine schließt das andere, glaube ich, gar nicht aus. Ich sag mal, es gibt immer Extreme. Es gibt wahrscheinlich auch in jeder Musikrichtung gibt es Extreme. Es gibt Extreme nach links, es gibt Extreme nach rechts. Es gibt gesunde Mittelwege. Und ich glaube überhaupt nicht, dass eine Vorliebe für Punkrockmusik sich irgendwie mit dem Dasein als Soldat widerspricht. Zumal ja letztendlich auch die Soldaten in der Bundeswehr ein Querschnitt der Gesellschaft sind. Wir haben alles bei uns. Leider auch Extreme. Die werden zum Glück dann aber in der Regel ausgesiebt. Die schaffen es hin und wieder mal leider auch zu uns rein, werden dann aber halt, wie gesagt, Gott sei Dank ausgesiebt. Aber ansonsten gibt es bei uns alles. Also das, ich meine, ich war ja kein Punk, der jetzt gesagt hat, Anarchie und alles andere ist scheiße, sondern ich war halt ein ganz normaler Jugendlicher, der rockige Musik mochte. Und also ich glaube auch die Musik, die ich damals gehört habe oder heute, auch tatsächlich ja immer noch heute höre, die schließt sich in keinem Fall aus mit dem Dasein als Soldat.
Kann Musik zum Beispiel auch auf Einsätzen helfen? Also hörst du da viel Musik oder?
Ja, absolut, absolut. Also das hört sich jetzt wieder ein bisschen albern an oder vielleicht noch nach Hollywood-Kriegsromantik oder was auch immer. Ich glaube, in jedem Auto, das in den Einsätzen in Afghanistan auch unterwegs war, gab es mindestens einen, ja, illegalen Anführungszeichen eingebauten Lautsprecher, über den dann Musik lief. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Einfach auch, um ein Stück weit Normalität bei sich zu haben, gerade in anspruchsvollen Situationen. Das hat natürlich dann, ich sag mal, in einem laufenden Gefecht oder sonst irgendwas, hat dann Musik natürlich nichts verloren, weil dann muss ich meinen Funk hören können. Aber ich sag mal, man hat ja auch gerade in Afghanistan sehr lange Autofahrten gehabt, weil Afghanistan auch ganz schön groß ist. Und wenn man halt dann mal auf einer Autofahrt lange unterwegs ist und ein bisschen Musik nebenbei hören kann, ohne natürlich dadurch zu sehr abgelenkt zu werden oder unaufmerksam zu werden, dann ist das eine gute Sache. Und ja, Rockmusik war da jetzt bei mir im Auto, das mein Auto war, ja doch eigentlich eher so das Mittel der Wahl, ja.
Ich glaube, in Erinnerung zu haben, ich formuliere es mal so, dass du schon ein bisschen später zur Bundeswehr gekommen bist, oder?
Ja, nicht ganz. Ich bin wieder zur Bundeswehr gekommen, relativ spät, genau. Also ich bin erstmal nach dem Abitur 1999 ganz normal meinen Wehrdienst abgeleistet, obwohl ich tatsächlich damals sogar versucht habe, mich davon zu drücken. Also wir mussten ja damals noch, wir wurden ja noch gemustert. Drücken wir jetzt der falsche Ausdruck.
Das war halt noch die Punkrock-Zeit damals.
Wahrscheinlich, ja genau. Nein, ich hatte einfach in dem Moment noch nicht den Bezug zur Bundeswehr und wollte mich jetzt da nicht hinzwingen lassen quasi. Er war dann aber doch von dem Vermusterungsergebnis her in Anführungszeichen nicht schlecht genug. Ja, und dann war ich halt beim Bund und dann habe ich aber recht schnell gemerkt, hoppala, das ist ja eigentlich doch ganz nett hier. Und wir haben dann zwar erstmal nach meinem 10-monatigen Wehrdienst wieder das Weite gesucht, in Anführungszeichen, habe eine Ausbildung gemacht, da dann noch 2 Jahre danach selbstständig in dem Beruf gearbeitet und bin dann tatsächlich durch einen saublöden Zufall hier bei einem Termin von einem Kumpel von mir hier im Kreiswehrersatzamt in Weiden da wieder bei der Bundeswehr gelandet. Und seitdem bin ich da und bereue keinen Tag davon und bin jetzt im 20. Dienstjahr, glaube ich, wenn ich richtig rechne, ungefähr. Ja, im 20. Dienstjahr schon und also bis jetzt habe ich es definitiv nicht bereut.
Wirst du noch auf Einsätze gehen oder planst du auf Einsätze?
Ja, Plan ist immer so eine Sache. Also das ist ja, grundsätzlich ist es ja so, dass die Bundeswehr die Kräfte selber einplant, also sprich, welche Einheiten verlegen, wie wo, zu welchen Einsätzen. Und da ist dann einfach so, dass dann die eigene Einheit irgendwann mal dran ist. Darüber hinaus gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, sich aktiv zu bewerben auf bestimmte Einsätze, dass man sagt, okay, ich würde da gerne mal wieder in Einsatz gehen, würde das und das mal wieder gerne machen. Das gibt es und manchmal gibt es aber auch die Abfrage, wenn jetzt gerade Spezialisten gesucht werden, gerade im Bereich IT, Presse, was weiß ich was, dass dann wirklich gezielt abgefragt wird, wenn zum Beispiel die Einheit, die eigentlich eingeplant ist, den Dienstposten nicht besetzen kann, dann wird man abgefragt und dann, so war es zum Beispiel auch, als ich nach Mali gegangen bin, da wurde ich tatsächlich abgefragt, ob ich das machen könnte und habe mich dann auch dafür entschieden. Es gibt jetzt ja aktuell, gibt es ja tatsächlich aufgrund der veränderten Sicherheitslage weniger Einsätze, also Afghanistan ist ja abgeschlossen, Mali ist abgeschlossen, ja, das Kosovo haben wir noch mit unserem KFOR-Einsatz, da hatte ich aber bis jetzt tatsächlich nicht den Bezug dazu, dass mich irgendwann mal einer gefragt hat, ob ich dahin möchte oder geschweige denn, dass jetzt unser Verband, seitdem ich da bin, dran war für KFOR.
Kannst du nochmal erklären, weil ich auch weiß, dass euch das von der Bundeswehr auch wichtig ist, was da so die Unterschiede sind. Also Einsatz ist nicht gleich Einsatz und es ist nicht gleich jeder Einsatz ein Kriegseinsatz. Wo gibt es denn da die Grenzen oder verschwimmen die?
Ja, ich glaube, man muss es zum einen unterscheiden, wie ist das, ich sag mal, die Sicherheitslage in dem jeweiligen Einsatz, weil daran hängt dann letztendlich ab, wie intensiv der Einsatz auch ist und welche Gefahren der Einsatz mit sich bringt und mit welchen, ich sag mal, Kampfhandlungen oder Bedrohungen dann auch zu rechnen ist. Umso robuster der Einsatz halt dann quasi ist, umso mehr, ich sag mal, Kampfkräfte sind dann auch mit vor Ort, also Truppe, die kämpfen, die den Auftrag in erster Linie das Kämpfen ist eben. Und es gibt aber Einsätze, wie ich sag mal, KFOR läuft ja jetzt schon seit, oh Gott, weiß ich aus wie vielen Jahren, ich weiß es gar nicht, sehr vielen Jahren auf jeden Fall schon. Da ist zwar auch noch ein gewisses Bedrohungspotenzial da, weil diverse Konflikte noch vorherrschen im Land. Und deswegen sind wir auch noch da. Wenn es die nicht gäbe, wären wir ja nicht mehr da. Aber es ist halt ein ganz anderes Bedrohungspotenzial. Das heißt nicht, dass natürlich, wenn man in die Situation kommt, dass etwas passiert, dass man beschossen wird oder sonst irgendwas, dann ist es demjenigen in dem Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, vollkommen egal, ob er jetzt im Kosovo-Einsatz ist, in Afghanistan ist oder sonst irgendwo ist. Wenn man beschossen wird, wird man beschossen und das ist nirgendwo auf der Welt schön.
Ja, zum Beispiel in der Ukraine, das würde man ja wahrscheinlich als klassischen Krieg bezeichnen, weil zwei Armeen gegeneinander kämpfen.
Ja, genau. Also das ist, da muss man eine klare Grenze ziehen. Also die Einsätze, die Bundeswehr, oder zumindest die Einsätze, in denen ich war, die Bundeswehr bestritten hat, die kann man in dem Sinne tatsächlich nicht vergleichen mit dem, was in der Ukraine passiert, weil in der Ukraine, wie du schon gesagt hast, da kämpfen zwei staatliche Akteure, sprich die Russische Föderation und die Ukraine gegeneinander. Die Russische Föderation hat die Ukraine überfallen und kämpft mit ihrer Armee und die ukrainische Armee verteidigt quasi das eigene Territorium, das eigene Land. Das ist ein sogenannter symmetrischer Konflikt, das heißt ein Staat gegen einen anderen Staat. Und das, was wir erlebt haben, war in erster Linie die Bekämpfung von Aufständischen, sprich der asymmetrische Konflikt. Ja, und das kann man tatsächlich nicht vergleichen. Wie gesagt, das ist jede Kampfhandlung für sich betrachtet, für denjenigen, der dann betroffen ist davon, dem ist das in dem Moment wahrscheinlich egal, aber wenn man es in der Gänze betrachtet, kann man es eben nicht miteinander vergleichen. Zumal natürlich auch die Waffensysteme, mit denen in der Ukraine gegeneinander gekämpft wird, eine ganz andere Qualität haben, als jetzt die, mit denen Aufständische gegen die Bundeswehr gekämpft haben.
Zum Abschluss vielleicht, das war so ein Gedanke, den habe ich mir jetzt in den Vorbereitungen gemacht. Also die Bundeswehr hat sich ja im Laufe deiner Laufbahn total verändert, oder? Also hast du eingestiegen bist, war es ja so noch vielleicht so die bisschen alte Bundeswehr, die man so kannte. Dann wurde ganz viel abgebaut und eigentlich ganz viel auch entfernt und Strukturen aufgelöst und so weiter. Und jetzt wird die Bundeswehr ja wieder total wichtig.
Ja, also es ist tatsächlich, man hat mit der Bundeswehr im Laufe der Jahre sich, oder sagen wir mal nach Beendigung des Kalten Krieges, anderen Aufgaben mehr gewidmet, wie eben solchen Stabilisierungsoperationen, diesen klassischen, ich sag mal, mandatierten Einsätzen, die Bundeswehr hatte, angefangen von, ich glaube, das erste war so ziemlich Somalia, bis heute dann eben jetzt noch KFOR. Die hat natürlich einen ganz anderen Auftrag und auch Zweck und Sinn, und haben natürlich aufgrund der Unterschiede zu so einem klassischen Krieg, in Anführungszeichen, wo eine Armee gegen eine andere Armee kämpft, bedingt natürlich auch andere Ausbildung, andere Ausrüstung, andere Taktiken, andere Vorgehensweisen. Und man hat sich dann natürlich, weil das eben an der Tagesordnung war, dann viel dahin entwickelt, und hat wenn ich jetzt sage, man hat Landes- und Bündnisverteidigung außer Augen verloren, das stimmt einfach auch nicht. Man hat halt da den Schwerpunkt gesetzt. Aber letztendlich darf man eins jetzt nicht vergessen, auch wenn man das oft hört, dass die Bundeswehr jetzt wieder einen ganz anderen neuen Auftrag hat, das stimmt gar nicht, weil wir waren schon immer für Landes- und Bündnisverteidigung da. Und auch die Kampfhandlung an sich, die Gefechtshandlung, die kämpfende Truppe dann auch in Afghanistan oder wo auch immer führen musste, von den Prinzipien ist das genau das Gleiche. Man kämpft gegen einen Gegner. Und das ist jetzt vielleicht von den einzelnen Taktiken ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es immer noch genau das Gleiche.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.